Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, freue mich, dass wir heute Morgen Gottesdienst miteinander auch in dieser etwas ungewöhnlichen Form wieder haben können. Aber es ist eine tolle Sache, dass wir uns auch den Karfreitag mit einem Gottesdienst widmen. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen heute Morgen den Weg zum Kreuz zu gehen. Ich möchte euch einladen, den Leidensweg Jesu nachzugehen, an verschiedenen Stationen innezuhalten und neu über diese Stationen des Passionsweges Jesus nachzudenken. Wir wollen uns 10 Bibeltexte aus dem Lukas-Evangelium anschauen, die von den letzten Stunden Jesu auf seinem Weg zum Kreuz berichten. Aber bevor wir damit starten, möchte ich noch gerade mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass du uns diesen Tag schenkst, diesen Tag, der überhaupt erst Erlösung möglich gemacht hat, dass wir diesen Tag auch in dieser besonderen Weise beginnen können. Wir beten, Herr, dass die Botschaft vom Kreuz, nicht nur die Botschaft vom Kreuz, sondern vor allen Dingen, Herr, dass wir dich hinter all dem sehen, dein Herz hinter all dem sehen, was du reflektierst auf dem Weg des Leidens und wie sehr du auch dort an uns gedacht hast. Ja, dass wir innerlich mitgehen können, dass es unser Herz, unser Leben prägt und verändert. Beten da einfach um deine Gnade, dass du neu unser Herz berührst. Amen. Bevor wir damit starten, möchte ich uns aber zuerst nochmal daran erinnern, dass der Leidensweg Jesu ja nicht erst kurz vor dem Kreuz beginnt oder dort, wo man ihn schlägt und verhört, sondern der Leidensweg Jesu, denke ich, beginnt schon bereits beim Passamahl. Es beginnt schon bereits bei dem Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat. Denn dort bei dem Mahl sagt Jesus, als die Stunde gekommen war, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Der Leidensweg Jesu beginnt nicht erst im Garten Gethsemane, wo Blut wie Schweißtropfen von ihm herabfallen, sondern es beginnt schon viel vorher. Es beginnt, denke ich, schon hier bei dem Passamahl. Hier sehen wir schon, hier redet Jesus von inneren Kämpfen, von inneren Schmerzen, die er gehabt hat. Das, was er wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang ihn irgendwo begleitet hat, aber interessanterweise, was er jetzt hier bei dem Passamahl, so hört sich das an, zum ersten Mal rauslässt, zum ersten Mal darüber spricht, welche Schmerzen er innerlich mit sich trägt. Jetzt in dieser Nacht, der letzte Moment, wo er noch in persönlicher Freiheit lebt, da spricht er von dieser Sehnsucht. Und es ist nicht nur einfach eine leichte Sehnsucht, wo er sagt, ich wünschte mir, dass das so und so wäre, oder ich wünschte mir, dass mich Menschen dort mehr verstehen würden, sondern er spricht von einem herzlichen Verlangen, er spricht von einer Sehnsucht, die gelebt ist, mit Sehnsucht gesehnt. Das beschreibt eine Sehnsucht, die eigentlich schon von Schmerzen zeugt und die eigentlich schon einen gewissen Leidensweg, einen gewissen Beginn des Passionsweges beleuchtet. Und von hier aus wollen wir miteinander aufbrechen und 10 Stationen auf dem Weg Jesu zum Kreuz in den letzten Stunden aus dem Lukas-Evangelium möchte ich mit euch betrachten. 10 Stationen. Und wir wollen anfangen mit der ersten Station, dem Becher. Und wir hören dort auf dem Bibeltext aus Lukas 22, die Verse 39 bis 46.
Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.
Lukas berichtet uns in diesem Text von der letzten Aktion Jesu in Freiheit. Und seine letzte Aktion in Freiheit war ein Gebetskampf, war eine Gebetszeit. an einem Ort, den er aus Gewohnheit schon ziemlich oft aufgesucht hat. Der Kampf für Jesus, auch hier sehen wir, fing nicht erst an, als er von den Knechten des Hohenpriesters gefangen genommen worden ist, sondern es fing bereits schon an, hier im Garten Gethsemane, bevor es nach außen richtig losging. Dies war wohl der schwerste Gebetskampf, den Jesus durchgemacht hat. Es heißt sogar, er rang mit dem Tode und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Daran sehen wir, Jesus war durch und durch Mensch, er litt als Mensch und seine Göttlichkeit war hier nicht einfach irgendein Schutzschild vor ihm, was ihn bewahren würde vor diesem Leiden. Er hat dieses Leiden und diese Angst und diesen Schmerz richtig durchlitten. Er durchlitt tiefste seelische Ängste und Schmerzen, noch bevor es eigentlich losging. Wir wollen uns die zweite Station, die Station des Verrates und der Verleugnung, miteinander anschauen. Und wir hören dazu auf dem Bibeltext aus Lukas 22, die Verse 47 bis 62.
Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihn her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Herd reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Worte, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
Es ist schwer vorzustellen, aber das innigste Zeichen der Vertrautheit, das Zeichen eines Kusses, wurde bei Jesus zum Zeichen des Verrats. Jesu liebte Vertrautheit und er liebte innigste Herzlichkeit. Und selbst in dieser Stunde des Verrats durch Judas zeigt er immer noch seinen Schmerz gegenüber Judas. Und danach ging alles sehr schnell. Es kam zum Verhör vor dem Hohen Rat und zu der Verleugnung von Petrus, Jesus überhaupt zu kennen. Wir sollten nicht zu hart mit einem Petrus hier an dieser Stelle sein. Er wollte eigentlich nur wissen, wie geht es mit Jesus weiter. Die anderen Jünger haben Jesus hier an dieser Stelle bereits schon verlassen und sind in ihre Löcher verschwunden. Aber Petrus ging in die Höhle des Löwen hinein. Er wollte Jesus so nahe sein, bis zum Ende, wie es nur ging. Aber er wurde überrascht, dass man ihn erkannt hat, dass Menschen ihn erkannten. Und dreimal leugnete er dann, Jesus zu kennen, wobei er im Prinzip nur gerade ein paar Stunden zuvor bekannt hat, auch wenn die anderen sich von dir abwenden, Jesus, ich bin bereit, an deiner Seite zu bleiben, sogar bis in den Tod. Als Jesus von Petrus verleugnet wurde, verstand Petrus sofort, was dort passiert war und wie jämmerlich er sein vorschnelles Versprechen gebrochen hatte. Jesus war nun verletzt und im Stich gelassen worden von einem seiner engsten Freunde. Sofort ging Petrus hinaus. Die Bibel beschreibt es, dass er bitterlich weinte. Er suchte die Stille vor Gott, um nun ganz mit Gott allein zu sein und um sich für Gott öffnen zu können, und weinte dabei bitterlich. Und doch selbst in dieser Stunde war er nicht allein. Wir wollen zur dritten Station kommen, der Station von Spott und Hohn gegen Jesus. Wir hören auf dem Bibeltext aus Lukas 22, die Verse 63 bis 71, aus der Lutherbibel 84.
Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und doch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus, so sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnis? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde.
Das jüdische Gesetz verlangte, dass eine Anklage, die ein Todesurteil zur Folge haben könnte, am helllichten Tag abgehalten wird. Das Problem war nur, es war Nacht, als man Jesus gefangen nahm. So musste man die Zeit überbrücken, bis der Tag anbrach und man ihn ganz offiziell dann auch vor dem Gerichtshof, dem Sanhedrin, einberufen konnte und ihm den Prozess machen konnte. Und man überbrückte diese Zeit damit, indem man mit Jesus seinen Spott trieb. Und am Ende stand aber dennoch ein klares Bekenntnis Jesu zu seiner Gottessohnschaft. Und danach kam es zu der Begegnung der drei Könige, oder besser drei Herrschern, wobei einer von diesen Königen verurteilt wurde. Wir hören von den drei Königen. Wir hören auf den Bibeltext aus Lukas 23, Verse 1 bis 12.
Der gesamte Rat erhob sich und führte Jesus zu Pilatus. Dort trugen sie ihre Anklage vor: Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen, und behauptet, der Messias, also ein König zu sein. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Ja, es ist so, wie du es sagst, erwiderte dieser. Daraufhin erklärte Pilatus den hohen Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Doch sie bestanden auf ihren Anschuldigungen und erklärten: Er wiegelt das Volk auf und verbreitet seine Lehre in ganz Judäa. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes Antipas stamme. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der sich in diesen Tagen ebenfalls in Jerusalem leben aufhielt. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine Antwort. Dann standen ihn die hohen Priester und Gesetzeslehrer auf und klagten ihn scharf an. Schließlich begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen. Sie trieben ihren Spott mit ihm und schickten ihn schließlich zu Pilatus zurück, nachdem sie ihm eine Prachtgewand umgehängt hatten. Pilatus und Herodes Antipas, die bisher verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde.
Es ist bemerkenswert, wie aus zwei einander feindlich gesinnten Herrschern durch die Erniedrigung Jesu sie zu zwei Freunden werden konnten. Vielleicht war Herodes einfach dankbar, dass Pilatus ihm die Begegnung mit Jesu nicht vorenthielt. Und Pilatus war vielleicht beeindruckt oder geschmeichelt dadurch, dass Herodes ihm das rechte Urteil zutraute im Falle von Jesus und ihn deshalb an ihn zurückschickte. Beide Herrscher, Pilatus und Herodes, haben verstanden, dass Jesus behauptete, König zu sein. Aber beide Herrscher haben seine Königsherrschaft nicht anerkannt. Am Ende stand Jesus alleine da als König. Wenn wir das Gefühl von Verachtung von Menschen kennen, weil wir uns zu Jesus stellen als König, dann dürfen wir daran denken, dass Jesus an diesem Platz der Verachtung schon lange vor uns gestanden hat. Wir kommen zur fünften Station, die versuchte Freilassung. Wir hören dafür auf den Bibeltext aus Lukas 23, die Verse 13 bis 25 aus der Lutherbibel 84.
Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt gesehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde, und ließ ihn los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war und welchem sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen.
Im Grunde wollte Pilatus nie so richtig, dass Jesus verurteilt wird. Er war nicht überzeugt, dass dieses Urteil gerecht war. Er hat sogar eine Zeit lang wirklich versucht, Jesus da rauszuhauen, da rauszubekommen und gerungen und gekämpft, irgendwie Jesus frei zu bekommen. Das Problem war nur, dass Pilatus viel zu sehr darauf angewiesen war, auf eine gute Stimmung im jüdischen Volk, auf einen guten Ruf unter den Juden, was seine eigene Person anging, sodass er am Ende schließlich dann doch ihrem Druck und ihren Forderungen nachgab. Und damit beginnt nun schließlich wirklich der offizielle Weg von Jesus ans Kreuz. Wir hören der lange Weg. Wir hören auf dem Bibeltext aus Lukas 23, die Verse 26 bis 31.
Und als sie ihn abführten, griffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass das Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am Grünholz, was wird am Dürren werden?
Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt physisch kaum noch Kraft. Die vielen Schläge der Soldaten haben ihm körperlich richtig zugesetzt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon wirklich viel Blut verloren. Wir können wirklich sagen, Jesus ging es schlecht, richtig, richtig schlecht. Und dennoch dennoch findet Jesus tröstende Worte für ein paar trauernde Frauen, die ihn beweinen. Es ist eine der größten Herausforderungen für uns als Jünger Jesu, wenn es uns selbst schon so schlecht geht, dann noch einen Blick und ein Herz für das Leiden anderer zu haben. Aber Jesus hatte es. Diese Frauen bezeugten öffentlich ihr Mitleid und ihre Sehnsucht nach Jesus. Wir kommen zur siebten Station, das Gebet Vater, vergib. Wir hören dazu auf dem Bibeltext aus Lukas 23, die Verse 32 bis 38 aus der Lutherbibel 84.
Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es waren aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig.
Es scheint, als ob Jesus mehr für seine Feinde litt, die ihn ans Kreuz schlugen, als dass er unter ihnen gelitten hat. Mit dem ersten Gebet am Kreuz spricht Jesus etwas aus, was die größte Not berührt, die wir als Menschen haben: Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Gottes Vergebung. Wir kommen zu der Station der zwei Verbrecher, die mit Jesus gleichzeitig gekreuzigt wurden. Und wir hören auf dem Bibeltext aus Lukas 23, Verse 39 bis 43 aus der Lutherbibel 84 von der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach:
Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!
Da wies ihn der andere zurecht und sprach:
Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
Und er sprach:
Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.
Und Jesus sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Lukas erzählt die Geschichte von den zwei Männern, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ausführlicher als jeder andere Evangeliumsschreiber. Das Erstaunliche an diesen zwei Männern ist, dass sie sich scheinbar gut zu kennen scheinen und wahrscheinlich sehr viel gemeinsam erlebt hatten. Aber hier am Kreuz trennten sich ihre Wege. Zeit ihres Lebens mögen sie die besten Freunde gewesen sein, durch dick und dünn gegangen sein, für die gleiche Sache gekämpft haben, aber hier am Kreuz offenbaren sich zwei unterschiedliche Wege, zwei unterschiedliche Herzen. Die Unterhaltung, die diese drei Männer am Kreuz führten, ist keine Unterhaltung, wie wir sie aus einem Wohnzimmer kennen, in einer schönen, gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre. Alle drei litten unter unaussprechlichen Qualen. Und worüber redet man noch, wenn man im Grunde keine Kraft mehr hat, wenn selbst einem die Kraft zum Atmen fehlt? Falls ein Mensch in so einem Zustand wirklich noch irgendetwas sagen möchte, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Mensch nur noch das Allernötigste sagen wird, was er wirklich sagen will. Kein unnötiges Wort mehr. Und der erste Verbrecher legt Jesus im Grunde eine Bedingung vor, um an ihn glauben zu können. Jesus, wenn du der mächtige König bist, Dann steig du herab vom Kreuz und hol uns gleich mit vom Kreuz herab. Und dann werde ich an dich glauben, dass du der Christus bist. Aber das ist nicht die Erlösung, für die Jesus gekommen ist. Jesus bietet eine andere Art von Erlösung an. Der einzige Grund, warum Jesus am Kreuz hängen blieb, damit diese Verbrecher gerettet werden können, ist, dass sie gerettet werden können vor dem Gericht Gottes, was viel schlimmer ist, und ewiges Leben erhalten können. Aber leider machte nur einer davon Gebrauch. Der andere hat es verpasst, weil er nur auf das Leiden, auf sein Leiden im Hier und Jetzt fokussiert war. Er forderte von Jesus Erleichterung seiner Umstände. Gerade hier, gerade jetzt. Wie oft berühren unsere Gebete, unsere jetzigen Gebete, nur unsere jetzigen empfundenen Nöte. Aber Gott ist weit mehr an dem Zustand unserer eigenen Seele interessiert, als dich und mich einfach nur zu erlösen aus den schwierigen oder unangenehmen Lebensumständen, in denen wir vielleicht jetzt gerade stehen, ob es mit Corona oder was auch immer zu tun hat. Es ist diese Unterhaltung zwischen diesen beiden Männern, für die ich persönlich in Ewigkeit unendlich dankbar bin. Hier ist ein Mensch, der sein Leben verfuscht hat. Hier ist ein Mensch am Kreuz, der wirklich nichts mehr tun kann, um irgendwas noch zu korrigieren. Hier ist ein Mensch, der keinerlei gutes Werk mehr vor Gott vorweisen kann. Und er wagt es nur noch, um eine einzige Sache zu bitten: Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher bittet um eine Gnade, dass Jesus nur an ihn denken möchte. Und Jesus verspricht ihm weit mehr. Heute noch wirst du mit mir zusammen im Paradiese sein. Und das ist weit mehr, was dieser Mann sicherlich gewagt hat, zu erhoffen oder zu erbitten. Diese Geschichte dieses Verbrechers lehrt, nicht eines unserer Werke kann uns den Himmel öffnen. Es ist allein die Vergebung durch Jesu vergossenes Blut, was uns Zugang zu seinem Reich verschafft. Wir kommen zum Höhepunkt des Kreuzesgeschehen. Und wir hören auf den Bibeltext aus Lukas 23, die Verse 44 bis 53.
Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber auch alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathäa, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte.
Dies waren die wichtigsten Stunden in der Geschichte der Menschheit. Dieses Geschehen ist das Zentrum der menschlichen Geschichte und das Zentrum des christlichen Glaubens. Alles, was bis hierher passiert ist, baut darauf auf diesen einen Moment. Wenn wir zurückgehen in das erste Buch der Bibel zu Adam und Eva, die gegen Gott rebelliert haben und den Fluch der Sünde und der Verdammnis auf sich gezogen haben, verhieß Gott damals einen Nachkommen, der kommen sollte, um Satan den Kopf zu zermalmen. Vieles ist seither geschehen. Aber hier, genau hier, An diesem Punkt sehen wir die Erfüllung von all dem, was damals im Garten Eden begonnen hat. Und es war von Anfang an Gottes Plan, seinen Erzfeind Satan zu besiegen und seine Leute von ihren Sünden zu erretten, damit sie mit ewigem Leben und mit Freude gesegnet werden können. Es läuft alles zusammen auf diesen einen Punkt am Kreuz. Und alles, was von nun an geschieht, was von diesem Moment an geschieht, was nur nach vorne hin geschieht, wird durch diesen einen Moment am Kreuz verändert. Von jetzt ab ist nichts mehr in dieser Welt so, wie es war, oder im Leben der Kinder Gottes so, wie es war, wie vorher. Jesu Nachfolger werden zu einer Kraft in dieser Welt, mit der diese Welt nun rechnen muss. Das ganze Neue Testament ist eingepackt von dieser Lehre, von der Bedeutung des Todes Jesu. Was immer wir von nun an lesen, ist in irgendeiner Art und Weise eine Erklärung von diesen Ereignissen am Kreuz. Aber dennoch ist diese Geschichte an dieser Stelle noch nicht komplett, wenn wir nicht die Ereignisse der nächsten Tage mit hinzunehmen. Und so wollen wir noch einen anderen Tag uns miteinander anschauen. Lukas 23. Wir hören auf den Bibeltext aus Lukas Kapitel 23 von Vers 54 bis Kapitel 24 Vers 12 aus der Lutherbibel 84 von der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen:
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen.
Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobusmutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war.
Wir sind heute den Spuren im Höhepunkt des Lebens Jesu von seinem Weg zum Kreuz gefolgt, so wie Lukas es uns berichtet hat. Wir haben Jesus als Helden gesehen, der nicht davor zurückschreckt, zu leiden. Er kam in diese gefallene Welt, um sich mit den Mächten der Dunkelheit und den Mächten der Finsternis anzulegen. Und als Jesus am Kreuz hing und auch die Tage danach, sah alles erst einmal danach aus, als wäre alle Hoffnung verloren, all die Hoffnung, für die Jesus gekommen war. Aber wir wissen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es fehlt ein entscheidendes Stück, ein entscheidendes Stück. Wir warten auf den Moment, wo auch wir Jesus als den Auferstandenen schauen dürfen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst auch in dieser Spannung schließen und warten auf den Moment, wo wir die Botschaft der Auferstehung hören dürfen und Jesus sehen dürfen. Ich lade euch ein, mit mir zum Abschluss zu beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für den Leidensweg, den du gegangen bist, für den Weg, den wir im Geist mitgehen dürfen und es anschauen dürfen, ohne dabei selbst zu leiden. Und doch trifft es uns sehr, dich selbst so leiden zu sehen. Jesus, wir danken dir, dass wir heute innehalten durften und staunen durften an den einzelnen Stationen, wie du für uns diesen Weg gegangen bist. Wie viel Liebe sich darin offenbart. Wir beten dich an. Danke, Herr. Amen. Ihr Lieben, ich darf euch einladen, in 2 Tagen zu unserem Ostersonntag-Gottesdienst dann wieder online zu gehen und euch auf einen weiteren Impuls zu freuen von der Botschaft der Auferstehung. Der Herr sei mit euch. Amen.